Hart, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
Willkommen zu einer neuen Folge Hart, aber Fairway am Mittwoch, den 27.11. Wir haben es geschafft, wir sind endlich im Wednesday-Swing angekommen, was ja sonst nur den besten aller Podcasts vorbehalten ist. Aber wir haben euch ja schon ein bisschen informiert, dass wir langsam zum Mittwoch shiften, einfach um uns auf die neue TGL-Liga ein bisschen schon mal einzustimmen. Außerdem hatten wir doch geschaut, Beauty, ob wir nicht vielleicht schon die News haben, dass Bryson es endlich geschafft hat, seine Hole-in-One-Challenge hinzubekommen. Stand jetzt noch nicht. Wer es nicht mitbekommen hat, Bryson hat mittlerweile mehr Views als so ein Standard-PGA-Event. Das kann man ja eigentlich sagen. Er hat eine lustige Challenge rausgebracht. Unser guter Bryson, in Bryson we trust, muss man sagen. Also Bryson DeChambeau, Top-Golfer, hat gerade eine Hole-in-One-Challenge über sein Glashaus, kann man ja sagen, in Grapevine, Texas. Und er probiert sozusagen am ersten Tag mit einem Ball ein Hole-in-One zu machen, am zweiten Tag mit zwei, am dritten Tag mit drei und so weiter. Ja, mal schauen. Bis zum 16. Tag hatte er jetzt 120 erfolglose Versuche unternommen und damit aber 75 Millionen Aufrufe generiert. Also unser Influencer des Jahres, könnte ihm ja auch beim Player Impact Programm helfen, ist danach für mich eindeutig Bryson DeChambeau. Und man muss sagen, bei Tag 16 ist die Wahrscheinlichkeit, die kulminierte Wahrscheinlichkeit schon bei 50%, dass es klappt. Und es waren schon ein paar dabei, die sind ja so wieder rausgehüpft oder haben einen anderen Ball getroffen. Also 100% Wahrscheinlichkeit wird er tatsächlich erst am Tag 100 kulminiert haben, kann man sagen. Aber die Wahrscheinlichkeit steigt, das heißt, man kann jetzt da einsteigen und noch dabei sein. Ja, die Erfolgswahrscheinlichkeit wird halt höher und höher. Deswegen, 16. Tag ist eigentlich der Tag, an dem 50% Wahrscheinlichkeit erreicht ist. Ansonsten würdest du auch mit deinem Ball übers Glashaus blind in deine 110 Meter Yards entfernte Übungsgrünfahne schlagen, Beauty?
Ja, erst einmal wünsche ich dir natürlich auch einen schönen guten
Hallo,
Abend.
Hallo. Nach 2:30 darfst du auch mal reden.
Ja, es sind ja die Huffis gewohnt. Also demnach ist es ja nichts
richtig
Neues. Ja, also was ich so beeindruckend finde, neben dieser Challenge, finde ich einfach die Genauigkeit und Wiederholbarkeit, was der Kerl da an den Tag legt. Also schon mehr als beeindruckend, in welcher oder mit welcher Präzision er hantiert zur Fahne. Und wie du schon richtig gesagt hast, am nächsten war ja, glaube ich, jetzt am Tag 12, wo ein Ball auch auf den Boden des Loches geprallt ist und von dort wieder rausgesprungen ist. Also in einem normalen Loch auf einer Spielbahn wäre der Ball wahrscheinlich drin geblieben. Sind ja dann doch diese Outdoor-Kunstrasen, Plastikschalen, ein bisschen flacher, und ich glaube, das war der Grund, warum der wieder rausgekommen ist. Aber ja, ist sehr beeindruckend. Viele Prominente aus der Sportwelt und auch so allgemein Prominente twittern, schreiben auf Social Media drüber, verfolgen das Ganze, und es ist schon immer wieder beeindruckend mit dieser Aussicht halt auch. Also ich glaube, viele Leute würden halt erst einmal ein paar Bälle gerade in die Scheibe
toppen. Schön bläden, genau, nach vorne.
Und da sind halt auch passende Fragen eigentlich, wo viele auch Profisportler sagen, ob denn in keinem Moment in seinem Sinn kommt, dass er eventuell in die Glasscheibe schießt. Wie gesagt, mehr als beeindruckend, und Bryson immer wieder für was gut. Bin gespannt bei der Story letztendlich, wie er dazu gekommen ist, diese Challenge zu starten. Und ja, mal sehen, an welchem Tag es tatsächlich klappt. Ich glaube ja Tag 21.
Any day now.
Ja. Und vielleicht ist es auch heute Abend der Fall, wenn er wieder ein neues Video hochlädt, immer so, glaube ich, gegen 21 Uhr, dürfte ja dann 8 Stunden Unterschied, 12, 13 Uhr Mittag sein in Texas, dass er da seine Challenge wieder am Start hat. Und ja, so kann man auch die Winterzeit überbrücken, was es ihm natürlich kein Vorteil für die PIP bringt, weil Player Impact Program ist nur für die PGA-Tour-Spieler. Da zählt er offiziell ja nicht mehr dazu.
Stimmt, ja. Da gibt es ja nur Geld für die Monahan-Fans.
Ja, da könnte er wahrscheinlich auch 1 Milliarde Zuschauer am Tag haben. Das ist dafür egal. Nichtsdestotrotz zahlt Instagram, glaube ich, trotzdem jede Menge dafür, für die Klicks. Und da ist ihm das PIP-Programm, glaube ich, alles andere als wichtig.
Ja, also zur Wahrscheinlichkeit, ein Amateur hätte die Chance, also allgemein aus so ungefähr 100 Yards, ich glaube 110 Yards sind es, die er hat, ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu 12.000 ungefähr. Also ne, nach 12.000 Schüssen hast du dann ein Hole-in-One. Während die PGA-Profis, da ist es so, ich würde ja Bryson schon bei den besseren Werten 1 zu 2.000. Ne, ist eigentlich so das, was die Wahrscheinlichkeitsberechnung sagt. Aber ja, davon abgesehen, 75 Millionen Aufrufe bis jetzt bei Social Media, das ist schon eine gute Ansage. Also das muss man erstmal schaffen mit einfach ja, Videos über Golfabschläge. Ne? Ist schon crazy. Aber ich finde immer wieder gut, wie die Profis da wirklich ausblenden, was vor ihnen ist. Ob Wasser, ob Haus, ob Raketenrampe, egal. Da wird einfach der Schwung gemacht und gar nicht so über was da drumrum ist nachgedacht, sondern einfach executed. Hat er ja auch gesagt oft, dass er einfach nur sich so auf seine Bewegung, die abruft, auch in Momenten, wo er hektisch ist oder wo er unter Spannung ist, dass er einfach diese Muscle Memory einfach abruft und das so oft gemacht hat, dass es einfach nur eine Bewegung ist, die so eingebrannt ist mittlerweile schon. Ne? Das ist, finde ich, wirklich das Beeindruckende daran. Und ich habe auch gesehen, dass es schon den ersten Simulator gab, der dieses Haus nachgebaut hat und als Target Range hatte. Das finde ich ja auch mega geil. Das heißt, wenn wir das nächste Mal auf dem Trackman sind, ich hoffe, da gibt es die Custom Map Brysons Haus. Einfach da die 110 Yards Challenge nachbauen, ne?
Das finde ich auch. Das ging relativ schnell. Ich glaube, das war schon nach Tag 10 oder 11 war es, glaube ich, schon der Fall, dass es das da gab. Und diesen Punkt auch nochmal aufzugreifen, glaube ich, zeigt halt wieder, dass absolute Topspieler, so wie ich es dir auch immer sage, dass es halt eben nur Plattform A und Ziel B gibt und alles, was dazwischen ist, ist für den Schlag komplett unwichtig, sondern dass man sich im Grunde nur darauf konzentriert, dass ich mich auf meiner Spielplattform sauber durch den Golfball bewege und damit dann die größte Chance habe, dass mein Ziel B damit auch getroffen wird. Und sobald ich halt darüber nachdenke, was auf dem Weg von A nach B eventuell passieren könnte, ich dann die geringsten Chancen habe, mein Ziel zu treffen. Und er zeigt es halt wirklich beeindruckend, wenn man sich dann teilweise den Zielsektor anschaut, um das Loch herum. Da liegen die Bälle in einem, ja, teilweise 3, 4, maximal 5 Meter Radius oder Durchmesser sogar. Das ist mehr als beeindruckend und zeigt dann halt auch, mit welcher Präzision die absoluten Top-Spieler auf der Welt spielen können.
Ja, und das halt, ich glaube, wie gesagt, der ein oder andere Social-Media-Star oder Zyre Golf oder so, ich glaube, die hatten auch gleich eine Story gemacht, wie ein Amateur probiert dann über sein Haus das nachzucreaten. Natürlich ist der erste Schuss dann genau gleich ins Fenster gegangen, passend zur Comedy, wie wir es gerade angesprochen haben. Ja, don't try this at home, kann man eigentlich sagen, Kids, oder? Also, ich weiß nicht, hättest du, wie viel Schüsse würdest du machen können und über dieses Haus schlagen, jetzt realistisch? Ich würde sagen, ich würde es mir schon hin und wieder zutrauen, aber da könnte auch der eine oder andere bei mir sein, der dann ja doch in die Fenster geht. Ich glaube, das Selbstbewusstsein zu haben, diese Schläge in so ein teures Haus zu machen, wo ja definitiv die Scheiben dann wirklich im Eimer sind, das kostet ja dann nicht nur 3,50 Euro, das ist dann schon ganz schön stark. Also wie viele Schläge würdest du dir zutrauen?
Puh, das ist natürlich jetzt eine schwere Frage.
Ja, rein, so aus 100 Yards, wenn du einen guten Tag hast.
Ja, die Frage ist, wie viele ich über das Haus schaffe.
Genau,
bis
sie im Haus landen.
Auf die Situation an, wenn man dann ein mittleres Eisen jetzt da nimmt und sich sauber bewegt, also ich würde wahrscheinlich ein Pitching Wedge oder Eisen 9 wählen, dann traue ich mir das schon zu, zumal er ja von einer Kunstrasenmatte abschlägt. Das bedeutet, dass er keine Divots in dem Sinne raushauen kann, unterstützt ja die ganze Sache noch so ein bisschen. Ich würde mir das auch schon zutrauen, nur wenn man dann halt in der Situation ist, kommt dann eventuell doch dieser Gedanke der Glasscheibe oder der Hauswand Und da muss man natürlich sehen, wie man darauf reagiert. Aber ich würde mir das halt auch schon persönlich selber zutrauen. Nur halt habe ich dieses Haus nicht,
was der da hat. Das ist tatsächlich und richtig. Und wenn, dann könntest du nicht leisten, die Fenster kaputt machen.
Ja, korrekt.
Ja, reich ist es ja nicht, einen Porsche zu besitzen, sondern einen zu verbrennen, weil es dir egal ist, sagt man ja. Ne? Ja. Vielleicht hat er auch eine gute Glasschutzversicherung oder ist es ihm einfach egal. Ich glaube, er hat einfach so viel Selbstvertrauen, und das müssen ja auch die ganzen PGA Pros haben, dass er einfach sagt, nö, dieses Haus existiert nicht und da passiert halt auch nichts. Ja, aber
genau, nicht nur so beeindruckend, wie diese Challenge da jetzt ist, sondern auf seinem YouTube-Channel, der ja mittlerweile einer der größten Golf-Channels auf YouTube ist, kann man auch Step-by-Step nochmal nachvollziehen, wie dieses Haus in Texas da tatsächlich gebaut wurde, auch mit Verzögerungen durch Corona, und war ein sehr ausgiebiges Produkt und Projekt. Und das kann man da Video für Video sich anschauen. Und da sieht man halt auch erstmal, was in diesen YouTube oder in diesen Instagram-Snap da gar nicht bei rumkommt, wie groß dieses Haus tatsächlich ist. Und wie beeindruckend seine Trainingsfacility um das Haus und im Haus auch noch ist. Und das kann man einfach wirklich nur empfehlen. Wer da einfach mal Bock hat, sollte da reinschauen. Und dann hat man vielleicht auch nochmal so eine Vorstellung, wie groß dieses Anwesen ist. Und dass es halt nicht nur 3,50 € gekostet hat, sondern schon ein gewisser Teil, glaube ich, seines Liftgeldes auch da drin steckt.
Ja, der BHW-Kredit lässt grüßen, genau. Also da ist schon. Aber so ein Ding holst du dir ja nicht, wenn du einen normalen Job hast, sondern wenn du halt da bist. Aber im Endeffekt kannst du es ja auch ein bisschen die Situation vergleichen, die Pros eigentlich auch bei den Teeboxen, bei den größeren Turnieren haben. Da ist ja links und rechts die Gallery auch vollgestellt mit Menschen. Da musst du jetzt nicht über die Menschen hauen, sondern halt geradeaus. Das macht es vielleicht ein bisschen einfacher. Aber ja, wie oft siehst du wirklich auf der PGA oder Lift-Tour jemanden, der den Ball nach vorne toppt oder der mal wegbladet? Das ist ja auch, es passiert, gerade bei den Abschlägen, aber sehr, sehr, sehr selten. Ich glaube, Bryson hat ja auch mal irgendwie einen Hybrid da fiese nach vorne gebladet, weiß ich noch, aus irgendeinem Event. Aber es passiert halt doch eher selten. Und wenn du so aus 100 Meter überlegst, wie kontrolliert die ihre Wedges und Co. da hauen, da ist ja selten mal ein gedaffter Ball dabei, der irgendwie getoppt oder fett ist oder irgendwie gar nicht zum Grün kommt. Ne? Das ist ja alles so innerhalb von 6 Feet meistens, was dann landet.
Ja, absolut. Aber wie man halt auch selber so schön sagt oder wie wir halt auch schon oft selber gesagt haben, man sollte halt möglichst klein zielen, also das kleinstmögliche Ziel für sich auswählen. Und dann ist es halt auch so, dass der Körper die Gabe hat, sich dahingehend zu bewegen. Und man sagt auch dann so oft so schön, aim small, miss small. Und es hilft natürlich auch für Bryson, dort zu sagen, okay, er muss jetzt genau über diesen Hauspfosten rüber in der bevorzugten Kurve. Und dann schafft er das. Oder es ist ja oft so, dass jeder Ballflug gefühlt da die gleiche Kurve hat. Also alles so in so einem leichten Draw. Schon sehr beeindruckend. Und du hast recht, da waren ja jetzt auch die Spieler begeistert bei der Australian PGA auf der DP World Tour in der vergangenen Woche, dass die Zuschauer so in der Anzahl vor Ort waren, dass vom T-Shot bis zum Grün im Grunde 5er, 6er Menschenreihen am Rande der Spielbahn zu sehen waren und somit die Spieler noch fokussierter waren und viel mehr Fairways getroffen haben. Also das war, sag ich mal so, die Grundstimme aus dem Feld da jetzt am Wochenende. Und da sieht man halt auch wieder, je weniger man im Grunde sieht, desto besser ist dann auch das Schlagergebnis. Und da konzentriert man sich wahrscheinlich nochmal den Prozentpunkt mehr auf die reine Bewegung, auch durch den Ball durch, dass dann halt ein guter Schlag bei rumkommt.
Wollen wir weitergehen Richtung Golf-Gossip oder was? Oder hast du eher das Tourgeflüster heute? Ich würde sagen, wir machen mal Tourgeflüster. Da gibt es ja noch ein bisschen was, oder?
Absolut, ja.
Na, okay, let's go.
Paar 4 Tourgeflüster.
Ja, wir haben ja vor ein paar Wochen berichtet über die Ryder Cup-Preise, die dann exorbitant in Bethesda nach oben gehen wahrscheinlich. Gleichzeitig gab es jetzt schon mal, $750 pro Ticket, so als Stichpunkt. Gleichzeitig gab es jetzt aber auch schon Announcements, dass dort zumindest der President's Cup jetzt mal mit Player-Payment rauskommt und der Ryder Cup wohl auch nachziehen soll. Also alles, was mit Cantlay angefangen hat, Stichwort, er trägt keine Mütze und die Spieler werden ja nicht bezahlt, hat jetzt anscheinend doch auch aufgrund der gestiegenen Preise irgendeinen Impact, dass dort die Idee jetzt im Raume steht, dass ungefähr, ja, hier wird über $500,000, was jetzt nicht viel ist, aber immerhin, ne, besser als nix, pro Teilnehmer gesprochen wird. Also da ist jetzt Bewegung in der Sache. Zu Recht, Beauty?
Ja, also dieses Thema mit Cantlay war ja letztendlich so ein bisschen bei den Haaren herbeigezogen, wie man dann aus dem Teamumfeld dann mitbekommen hat. Sondern er hat es ja so argumentiert letztendlich, dass ihm keine Mütze gepasst hat bei seiner Kopfform, also dass es halt einfach nicht funktioniert hat und er somit keine Mütze getragen hat. Aber die Entwicklung geht's dahin. Ich glaube, wir haben das letztens schon sehr kurz angeschnitten und kurz angesprochen, dass es eventuell in die Richtung der Bezahlung auch beim Ryder Cup geht. Und man darf einfach nicht vergessen, zwei Dinge, grundlegende Dinge, die Preisentwicklung der Tickets, die ja komplett als Gewinn dann bei dem Veranstalter landen, in dem Fall PGA und R&A. Und die neuen Rekordpreise waren ja auch in Rekordzeit wieder ausverkauft. Also für den Ryder Cup in Bethpage war es halt so, dass bereits ein Tag nach Veröffentlichung es schon dann wieder offiziell hieß, okay, alle Tickets wurden verkauft. Und da ist es dann halt gefühlt, wie so schön bei allen Dingen, wo man das dann halt so sagt, ist es noch nicht teuer genug. Und das kriegen natürlich auch R&A und PGA mit. Und dann kannst du dir sicher sein, dass beim nächsten Ryder Cup dann die Tickets wahrscheinlich $800 oder $850 kosten, weil so einfach noch mehr Geld in die Kassen gespült wird. Und in all den Jahren sprach man davon, dass es halt auch nicht ein Millionen-Turnier war, sondern schon ein Milliardenturnier, Merchandising, Einnahmen, TV, Ticketpreise, alles, was halt dazugehört. Und die Protagonisten, die Spieler haben nichts von dem Kuchen abbekommen. Und da muss man sich dann schon mal fragen, ist das denn so richtig? Auch wenn Ehre und Rory McIlroy sich dann hinstellt und sagt, ja, ich würde auch für bezahlen. Aber ist es denn so richtig, dass die dann eigentlich dafür sorgen, dass der Ryder Cup das ist, was es ist und vielleicht auch die Spannung bringt, die ein Ryder Cup bringen soll, damit, weil manche Ryder Cups in den letzten Jahren war dann halt am Sonntag schon eine gefühlte Shitshow, weil alles schon entschieden war, dann ärgern die sich wahrscheinlich auch, ja, weil vielleicht keiner mehr den TV anmacht oder vor Ort die Leute auch nicht mehr so mitgehen, aber dass dann die Spieler nichts davon abbekommen, das ist natürlich auch in den letzten Jahren immer wieder ein Thema gewesen. Denn das war ja auch ein Thema, was ein Martin Keimer angesprochen hat. Was denn da die neuen Sponsorenverträge und TV-Verträge gesorgt haben, was ja auch ein Grund für ihn war, letztendlich auch zu LIV zu gehen. Und das ist, glaube ich, eine sportmoderne Entwicklung. Ja, ob das der eine mag oder nicht, das ist in jedem Sport so. Die Gelder werden mehr. Die Sportler verdienen im Grunde immer mehr und Inflation hin oder her, dass das alles drüber ist, das ist, glaube ich, jedem normal denkenden Menschen klar, dass man dafür jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel Geld für 4 Tage Golf verdienen sollte. Aber das ist halt einfach die Entwicklung des modernen Sports und da muss man sich einfach mit anfreunden und dass dann halt diese Ticketpreise letztendlich jetzt nur noch langsam für eine gewisse Schicht zu finanzieren ist natürlich dann auch gefährlich, weil, wie man so schön auch beim Sport des Volkes im Fußball sieht, sorgen ja letztendlich nicht die Leute für Stimmung, die für 400, 500 oder mehr Euro in irgendwelchen Logen sitzen, sondern das sind halt die normalen Fans, in Anführungsstrichen, die Ultras, die dann für 15, 20, 25 Euro sich eine Stehplatzkarte gerade irgendwie zusammensparen oder so ein Jahresticket sich kaufen und ihren ganzen Urlaub dafür in Kauf nehmen und einsetzen, um die Mannschaften zu unterstützen im Stadion, bei Auswärtsfahrten unter der Woche, Krankenscheine einreichen, damit die da irgendwelche internationalen Spiele mitsehen können. Und Das könnte natürlich auch eine potenzielle Gefahr sein, dass dann auf einmal nur noch die Schickimicki-Fans sind, die dann da ihr Weinchen oder ihr Proseccochen trinken und dann eben nicht mehr so mitgehen, so wie man das halt in Paris zum Beispiel gesehen hat oder halt jetzt auch teilweise in Rom. Das könnte eine Gefahr sein, aber wie man so schön sagt, ist das natürlich der Weg des modernen Sports und da muss man dann sicherlich auch damit klarkommen, dass die Spieler jetzt auch einen gewissen Teil vom Kuchen abbekommen, weil nennen wir das einfach mal zusammen. Klar, jetzt hört sich erstmal $500,000 pro Spieler viel an. Jetzt haben wir da 12 Spieler, das sind dann, sagen wir, $6 Millionen auf amerikanischer Seite. Das ist ja ein Bruchteil, nicht mal 1% wahrscheinlich von dem, was dort die PGA verdient. Also in dem Sinne kommen die eigentlich noch ganz günstig damit weg.
Ja, und dazu passend haben wir nicht im Vorfeld besprochen, weil keine Golfpros dabei sind, aber können wir jetzt ja im Nachgang besprechen, hat stattgefunden das 10. Installment von The Match, also The Match 10, das ja all die Jahre immer meistens Format war, zwei Superstars aus der Golfwelt, also angefangen hat es ja mit Tiger und Phil Mickelson, die dann entsprechend mit irgendwelchen Quarterbacks und Co. gespielt haben. Dieses Mal ist es tatsächlich anders gewesen, nämlich kein einziger Top-Star oder Golf-Professional hat mitgespielt. The Match 10 hat jetzt geheißen The Match Superstars und wurde in Amerika übertragen am 21. und 22. November jetzt schon, hat stattgefunden in West Palm Beach im Breakers West Country Club. Interessant fand ich, dass diesmal gar keine Golfer dabei waren, sondern wirklich nur Promis, die gerne golfen und das als Format. Also es hat sich anscheinend so ein bisschen geändert, dass man da wirklich jetzt nicht Golf können in den Vordergrund stellt, sondern wirklich so Superstars, die auch gerne golfen in Vordergrund stellen. Ich kann ja mal sagen, wer dabei war. Wayne Gretzky, also die du kennst wahrscheinlich alle, ich muss dir eh nichts sagen, aber ich kann es dir mal hier aufzählen für unsere Muffis. Kanadische Eishockey-Legende, ich glaube, bekannt als The Great One, also einer der besten Eishockeyspieler aller Zeiten, die es gab. Bill Murray, auch den kennen natürlich alle aus Ghostbusters und täglich grüßt das Murmeltier, klasse Schauspieler. Charles Barkley, der ehemalige NBA-Kommentator und Profi, also der jetzt halt auch sehr viel unterhaltsam Golf auch in den letzten Installments von The Match schon kommentiert hat. Ja. Auch ein großer Golf-Fan, der ja all die Jahre auch mit The Gyps bekannt war, der irgendwie so keinen richtigen durchgehenden Schwung durchziehen konnte, aber das irgendwie so ein bisschen geheilt hat. Ken Griffey Jr., auch ein Basketballspieler und Hall of Famer. Mark Wahlberg, jeder kennt natürlich Marky Mark, den ehemaligen Rapper und Schauspieler.
Und Unterwäschemodel.
Und Unterwäschemodel, ja, natürlich. Also Mark Wahlberg, auch großer Golffan. Dann Michael Phelps, der Rekord-Olympiaschwimmer. Ich glaube, 23 Goldmedaillen, also schon, kann man sagen, hat ein bisschen die Schwimmwelt dominiert seinerzeit. Ja. Blake Griffin, Basketballspieler. Aus der NBA, der bekannt ist, glaube ich, für seine sehr spektakulären Dunks noch. Und Nate Bargatze, Stand-Up-Comedian. Ja, und also viele Sportler dabei, zwei Entertainer, so, oder drei Entertainer, würde ich sagen, Mark Wahlberg, Bill Murray und Nate Bargatze. Und der Rest ist eigentlich Ex-Superstar-Athleten. Ne? Also im Endeffekt die zusammengeschmissen in Teams, durften dann gegeneinander spielen und im Finale hat sich tatsächlich Wayne Gretzky gegen Michael Phelps durchgesetzt im Endspiel. Ich habe es mir nicht angeguckt, weil ich kein TNT habe, aber ich habe mir so Zusammenfassung angeguckt. Spannend fand ich, dass Bubba Watson als Kommentator dabei war, neben Trevor Immelman, den man ja auch lange schon kennt. Und ansonsten hat Charles Barkley, glaube ich, auch wieder seine Späße getrieben. Aber ja, das ist dann halt die Mischung, glaube ich, aus sportlichem Wettkampf und Entertainment einfach, ne? Mehr so ein bisschen Promis und Charity, wie es man aus Amerika kennt. Denkst du, dass jetzt The Match sich weitergehend auch eher in die Prominenten-Ecke entwickelt oder werden die Pros irgendwann wieder so ein bisschen mit dazukommen oder haben wir einfach keine so großen Pros, dass die interessanter wären, Beauty?
Puh, ich weiß nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die tendenziell auch in die Richtung der YouTube-Golfer gehen, denn da hast du ja schon so ein paar Kanäle, die ja zum einen unglaublich viele Klicks haben, jetzt auch in kürzester Zeit. Peter Finch, die Good Good Golf Jungs, da gibt's viele weitere auch von den Good Good Jungs, die sich da jetzt, sag ich mal, so ein bisschen gelöst haben wieder und ihren eigenen Kanal gegründet haben. Grant Horvath als Beispiel. Oder Garrett Clark heißt er, glaube ich. Und das ist dann halt schon nochmal was anderes und würde meiner Meinung nach auch jetzt nicht diese klassische Golf-TV-Fans anlocken, sondern halt auch eigentlich die jüngere Generation, diese YouTube-Generation, die dann über YouTube einfach da auch Werbung für machen können. Und ich glaube ich auch unglaubliche TV-Zahlen repräsentieren könnten. Und das wäre, glaube ich, auch eine Idee, den nächsten Schritt mit den Leuten zu machen, weil zum einen können die auch verdammt gutes Golf spielen. Weiß jetzt nicht, ob man dann hier so ein Bill Murray und sowas dann halt da im Fernsehen halt sehen will. Das ist ja halt dann schon oftmals so beim AT&T Pro-Am hier in Pebble Beach, wenn man die dann da so sieht. Und den Spielmodus fand ich halt auch interessant. In der ersten Runde, berichtige mich, wenn ich da, glaube ich, falsch
bin. Die Teams, ja, ja.
Das Team, was weitergekommen ist, hat dann im Halbfinale gegeneinander gespielt und dann halt im Finale die Sieger quasi der einzelnen Teams. Und den Spielmodus, den finde ich sehr interessant und, glaube ich, auch ausbaufähig. Und ich weiß nicht, ob sich das so durchsetzt. Ich könnte mir die Variante mit den ganzen YouTube-Golfern ganz gut vorstellen, auch in einer Kooperation dann halt mit PGA und YouTube, dass das parallel übertragen wird. Das ist, glaube ich, wäre ein spannendes Projekt und würde auch unglaublich gute, wenn nicht sogar bessere TV-Einschaltquoten generieren.
Ja, also ist die Frage, ne? Will man gutes Golf sehen oder will man Promis, die Golf spielen und auch mal einen Weghacken lieber sehen?
Ja, natürlich ziehen da oftmals auch die Namen. Michael Phelps, natürlich unglaubliche Fanbase. Mark Wahlberg, das sind, oder Wayne Gretzky auch als Eishockeyspieler. Das sind ja erstmal potenziell auch gute Golfer. Von Mark Wahlberg ist eigentlich am bekanntesten sein Haus, was mit diesem Backyard, wo alles in einem Short-Game-Area umgebaut wurde. Mittlerweile hat er dieses Haus, glaube ich, verkauft. Aber das war schon beeindruckend, was die halt auch in den Golfsport investieren, ihr privates Geld. Und ja, viele von denen waren halt auch schon im TV zu sehen bei irgendwelchen Golf-Swing-Shows mit Hank Haney oder ähnlichen Swing-Instructors. Und die haben dann schon, glaube ich, ihr Publikum. Und auch in den Staaten, glaube ich, auch unter Kennern wissen die, was da eingeboten wird. Das ist jetzt kein schlechtes Golf. Ich glaube auch, dass das Finale jetzt gar nicht so schlecht war. Aber wie gesagt, du sagst es richtig. Was möchte ich sehen? Ja, will ich den Namen einer anderen Sportart sehen oder will ich gutes Golf sehen? Und
Aber das frage ich mich ganz oft, auch bei den zahlreichen YouTube-Kanälen, die du hier in Deutschland hast.
Es gibt ja viele. Muss ich da nochmal kurz unterbrechen? Das ist ja, auch, wenn wir beide spielen gehen, ja, dann entscheide ich mich immer für den prominenten Podcaster.
Also für mich.
Ja, natürlich. Nicht für das gute Golf, sondern ich entscheide mich für dich, ja.
So, ja, ja, ist klar, ja, ja. Also immer, zum Zugucken auf jeden Fall ist da mehr geboten, mehr Lachmomente. Ja, ja. Das ist so ein bisschen die Frage, ne? Im Deutschen gibt es ja dieses schöne Wort der Schadenfreude. Ist es eigentlich die Faszination, dann zu gucken, wie spielen die? Also, wie gesagt, ich habe ja hin und wieder auch diese deutschen YouTube-Kanäle mir angeguckt. Das ist ja alles kein Scratch-Golf. Das ist ja weit weg vom Scratch-Golf ganz oft, ne? Also gibt's ja viele Kanäle, die so offen auch damit umgehen, dass sie halt, ja, Handicap, weiß ich nicht, über 20 sind und halt sich als auch ein bisschen als Hacker bezeichnen. Da steht dann der Spaß im Vordergrund oder auch mal einen guten. Aber warum gucken wir uns das dann an, ist die Frage. Ist das wirklich eher, wo man sagt, naja, die sind ja irgendwie unterhaltsam und ganz drollig. Guck mal, schau mal, ist ja süß. So richtig Golf-Feeling, finde ich, kommt da ja wenig auf. Also du hast dann immer so einen Shot-Tracker, aber eigentlich hast du ja weder einen Flyover, noch weißt du, wie ist das Loch, wo bist du da? Du siehst die da irgendwie einen Schwung machen, dann irgendeinen Tracker, der könnte natürlich auch reingezeichnet sein. Deswegen ist immer die Frage, wie relevant ist das wirklich? Und dann Schnitt, dann stehen sie irgendwo vorne, ach, jetzt ist hier mein Ball, klar doch. Das ist immer so wenig nachvollziehbar gefühlt für mich. Und auf der anderen Seite denke ich mir so, ja, kann man sich angucken, oh, da hackt er ja nach links, da hackt er nach rechts. Na, dann, ich glaube, das macht dann aber, was macht die Begeisterung aus, dass wirklich viele sich das anschauen? Ist es dann so, dass den anderen zuschauen und so ein bisschen die Persönlichkeiten so reinfühlen und wie die damit umgehen? Oder ist es vielleicht dann doch der Spiegelneuron, der sagt, naja, ich bin so ähnlich wie die und dann gucke ich mir die an? Oder ist es die pure Langeweile, Beauty?
Ich glaube, es ist so eine Mischung aus allem. Ja, man ertappt sich ja auch selber manchmal dabei, was man dann guckt, wo man sich dann einfach nochmal denkt, so, boah, was mache ich hier eigentlich die letzten 20 Minuten?
Du meinst so die Daily Soap. So, jetzt habe ich schon wieder 3 Folgen Daily Soap geguckt.
Nein, also nichts geht über gute Zeiten. Ja, also da bin ich auch ganz ehrlich.
Ja.
Aber demnach, bei dem ist es dann halt wirklich so, ist es, glaube ich, eine Mischung aus allem. Einfach aus dieses, ich möchte einfach jetzt Golf gucken, plus vielleicht ist es noch eine verdammt geile Anlage, die da spielen und auch in der modernen Übertragung mit Flyover und
der Achima Golf Club, genau.
Aber ja, weiß nicht, ob das Schadenfreude ist. Ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der Schadenfreude irgendwie empfindet, wenn er jemand da rumhacken sieht. Aber vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass der eine dann einfach mal auch sowas sehen will, um halt von seinem Spiel abzulenken, weiß ich nicht. Aber wir alle kennen es doch selber, ja, wenn irgendwie das Turmspringen übertragen wird mit dem Schauspieler XY oder dem, wer auch immer, der alte Olympiasieger. Und da guckt man dann auch mal rein, wenn er dann den dicken Bauchklatscher macht. Das ist ja, sag ich mal, auf dem Niveau oder VOG-WM oder die ganzen Sport-Challenges, die bei Raab da mal gelaufen sind. Da zappt man dann halt auch mal rein. Und so ist es, glaube ich, in den Staaten. Die haben dann da halt, weil halt das Golf Thema anders angesehen ist in der Sportwelt dort, so gibt es dann halt sowas mit den Leuten. Ja, und das ist, ja, sowas kann ich mir in Deutschland aktuell nicht vorstellen. Und demnach glaube ich schon, dass die Amerikaner da einfach offener für sind, auch sich sowas anzugucken.
Oder wahrscheinlich, Beauty, ist es so, dass wenn man vom Golf-Virus infiziert ist, dass man so infiziert ist, dass sein ganzes Leben zu Golf wird und man jeden Strohhalm vom Golf-Content nimmt, einfach um noch mehr Golf zu gucken, dann hast du halt irgendwann die Profis schon durchgeguckt und dann denkst du so, ja komm, jetzt YouTube leer gucken. Einfach alles besser als hier weiterarbeiten. Das kann doch auch sein, genau, oder?
Ja.
Wirklich. Ja. Unsere Golfverrückten Huffies kennen das wahrscheinlich. Da wird jeder konnten. Also ich kenne ja auch Leute, die uns gerne hören, die sagen, also ich höre alle Podcasts, die es gibt. Alle. Jede Woche. Ich so, okay, ja, klar, kann man machen. Da hört man wahrscheinlich vieles doppelt und dreifach, aber es ist dann halt, Golf ist dann so im Lebensmittelpunkt und wahrscheinlich auch so süchtig machen, dass es dann irgendwann ja, so ein allumfassendes Hobby wird. Ich glaube, das hat man mit anderen Sachen vielleicht nicht so hart, obwohl Fußballfans sind ja auch da sehr, sehr gut im Nehmen. Also,
ja, ne? Ich glaube schon, dass es dann halt auch sportbezogen ist. Wir haben heute auch Nachrichten bekommen, ob denn unsere Folge noch kommt
oder warum sie ja, jetzt noch nicht kam. Da wurde schon, ja genau, ein bisschen um Hilfe geschrieben. Wir sind halt da auch, für euch. Wir sind jetzt da für euch.
Ich finde es halt auch immer faszinierend, dass es in dem Fall ein Nicht-Golfer war, der in seinem Leben noch nie gegolft hat, der aber seit Stunde null gefühlt unseren Podcast hört. Stefan an dieser Stelle, liebe Grüße. Er ist heiß. Ja, ich habe ihn gesehen am Sonntag.
Wenn er Golf spielen würde, anfangen würde, dann wüsste er alles, ne?
Nein, er meinte sofort, er kann sich vorstellen, er nimmt einen Schläger in die Hand und weiß alles. Ja, also das ist, das hat man in 200 Folgen Hard Aber Fairway, geht man da hier durch die Golfschule und ja, das ist ein schönes Gefühl.
Auf jeden Fall. Kann er schon die ganzen Tips und Tricks anwenden und braucht nur 3 genau. Minuten über den Ball, um sich nochmal alles durchzugehen. Ach, kennen wir ja. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, heute ist Mittwoch Mimosa. Das heißt, wir gehen direkt mal zu Hole 19 Beauty.
Hole 19. Auf der Terrasse.
Da war ich ein bisschen früh. Einen Punkt habe ich
noch. Du hast noch einen Punkt. Aber wir sind jetzt schon auf der Terrasse. Warte. Erstmal müssen wir uns kurz setzen. So. Jetzt schiebe ich dir nochmal hier einen Cranberry-Mimosa rüber zu Weihnachten. Dass du einfach so ein bisschen warm schon ist und mit lecker im Advent. Passt irgendwie, glaube ich, ganz gut. Würde ich dir geben. Limette, Zucker, Cranberry-Saft, bisschen Champagner ran und Rosmarin. So, den schiebe ich dir jetzt zu. Und jetzt, wo wir uns zuprosten, dir ist noch was eingefallen auf dem Weg hier, wo wir jetzt auf der Terrasse sitzen schon. Erzähl doch mal.
Ja, ich hatte so ein bisschen Liv-Vibes bei der Presserunde der Tiger Rory League, als die Teams jetzt in den vergangenen Tagen so ein bisschen die Werbetrommel anfangen zu rollen. Und zu trommeln, ja, also ist schon sehr auffällig. Bei Jimmy Kimmel waren sie, bei Jamie Fallon waren sie, bei den Teampräsentationen in ihren Regionen waren jetzt offizielle Teampräsentationen. Sehr auffällig jetzt, da die FedEx-Saison so ein bisschen in dieser Wintersaison gerutscht ist. Da waren sie auf einmal alle da und ich dachte mir so, schau an, hat so ein bisschen Liv-Vibes. Die Teams zeigen sich. Auch zu einem Zeitpunkt, wo ja der Liv-Schedule vorgestellt wurde. Und ich bin gespannt, wie das in den kommenden Wochen wird. Auch die ersten Aufnahmen habe ich schon gesehen mit dieser riesen Leinwand und dem Grün dann. Also wollte ich noch reinbringen mit. Da durfte ich nicht vergessen, dadurch, dass unser Newsblog heute mangels News so ein bisschen weggefallen ist, war das schon ein Thema, wo ich ein bisschen geschmunzelt habe und weiß nicht, ob Ricky Fowler und Co. da auch so drüber schmunzeln, mit dem Blick auf die andere Liga.
Ja, und auf jeden Fall, Teamnamen sind jetzt wieder in. Also wir haben Atlanta Drive Golf Club, Boston Common Golf, Jupiter Links Golf, haben wir schon mal berichtet, Los Angeles Golf Club, New York Golf Club und The Bay Golf Club. Mhm. Also ein bisschen nicht so verrückt wie bei Liv, alles ein bisschen mehr an Städte und an Venues aufgebaut. Also man hat so mehr das Gefühl, dass es so ein bisschen mehr legit ist, als jetzt die Hackers oder die Clerks oder die irgendwas. Aber ja, es geht weiter, dass es Golfclubs gibt, ne, die Teams sind.
Aber auch da habe ich auch ein paar Insider-News. Es sollen wohl strategische Kämpfe zwischen TGL und Liv-Teams geben, da die jetzt um sehr große Sponsorendeals da wohl dealen. Und da soll es wohl so ein paar Machtkämpfe gerade geben. Nike ist sich wohl gerade nicht mehr ganz so sicher, ob man auf der Liv-Tour da investieren soll oder jetzt mit dem Merger nicht doch lieber bei der TGL League mit einsteigt. Und andere große Sponsoren auch, der ein oder andere, wenn man da ein bisschen on Detail geht, dem ist aufgefallen in den vergangenen Wochen, haben Großsponsoren die PGA-Tour verlassen. Man könnte ja natürlich da schon was reininterpretieren, kann sich jeder selber an dieser Stelle machen, aber der Kampf ist eröffnet und ich glaube, bis zum Start der TGL-League könnte es da Klarheit geben, denn ich glaube nicht, dass über längere Zeit die Teamnamen so bestehen bleiben, denn auch was man oder was ich bekommen habe an Informationen, geht es auch um die Namensrechte für diese Teams. Und da kann man gespannt sein, was in den kommenden Monaten da vielleicht zustande kommt, vielleicht sogar jetzt schon zum Start hin im Januar, Februar. Kann man gespannt sein. Ich bleib da natürlich investigativ dran und werde da für unsere Huffies hoffentlich noch die ein oder andere Info an Land ziehen, bevor die hier so in Europa wahrscheinlich dann so im März aufschwappen, wollen wir da informativ dranbleiben. Und das wollte ich natürlich noch in die Folge mit einbauen. War ein dickes Ausrufezeichen hier auf meinem Post-Deck, was ich mir hier an die Seite geklebt habe.
Sehr gut. Ja, die Besitzverhältnisse sind ja soweit geklärt mit verschiedenen persönlichen Promis und Investmentgruppen. Richtig. Also der LA Golf Club gehört unter anderem ja Serena und Venus Williams.
Und jetzt kannst du mal direkt noch gucken, bei wem Serena Williams als Beispiel einen Longtime-Werbedeal hatte. Ja, dann kann man sich schon vorstellen, wer Los Angeles da einsteigen könnte.
So sieht's aus. Also da ist noch viel Bewegung drin. Wir bleiben für euch dran. Die TGL startet ja erst 2025 und bis dahin haben wir noch die ganze Weihnachtssaison mit ein paar Produktideen, die unter den Weihnachtsbaum passen können. Wir werden noch ein paar Reviews machen dieses Jahr und ansonsten lassen wir es entspannt ausklingen dieses Jahr. Ne? Wir haben ja noch jetzt quasi die Adventszeit, die ab diesem Wochenende startet. Ich hoffe, ihr habt alle die Adventskalender schon fertig. Ja. Die Schuhe geputzt für Nikolaus jetzt schon mal. Aber ja, dann beginnt ja jetzt der erste. Ich glaube, jetzt ist schon erster Advent, oder? An diesem Wochenende. Ist es, müsste eigentlich schon, ne?
Genau, am Sonntag.
Ja, sehr gut, siehste. Na gut, Beauty, dann vielen Dank für diese wunderschöne Folge am Mittwoch. Wir hören uns nächste Woche am Dienstag oder am Mittwoch. Ihr wisst ja, wir sind auch dann für euch da. Beauty, sagt doch unseren Hafis auch nochmal Tschüss und dann bis bald.
Ja, und mit diesem langsamen Rutsch in die Primetime hoffe ich natürlich, dass ihr auch am Mittwoch, potenziell am Donnerstagmorgen, den Hörgenuss wieder hattet und hören uns dann nächste Woche wieder. Wer auf den Platz noch geht, denkt immer dran. Immer schön auf dem Fairway bleiben und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüssi!
Das war Hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.